Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Andrea Gerg.
Guten Abend. Auf YouTube statt vor dem Wiener Rathaus demonstrieren österreichische Wissenschaftler, Künstler und Intellektuelle dafür, Menschen aus den griechischen Flüchtlingslagern aufzunehmen. Über diese von Corona verdrängte humanitäre Katastrophe spreche ich gleich mit der Schriftstellerin Esther Discherreit. Außerdem stellen wir Ihnen Filme fürs Heimkino vor. Wir sehen uns in der brasilianischen Kulturszene um, die unter Präsident Bolsonaro ums Überleben kämpft. Und wir porträtieren den neuen Direktor des Münchner Hauses der Kunst, Andrea Lissoni. Die Corona-Pandemie scheint im Moment so gut wie jedes andere Problem in den Hintergrund zu drängen. Etwa die Flüchtlinge, die in griechischen Flüchtlingslagern unter menschenunwürdigen Bedingungen leben müssen. Vergangene Woche haben wir hier in Fazit über einen offenen Brief gesprochen, den die Autorin Rebecca Marie Saletin initiiert hat und den viele prominente Kulturschaffende unterzeichnet haben. Auch in Österreich wurde am 12. März ein offener Brief von Wissenschaftlern veröffentlicht, die fordern, dass Österreich Geflüchtete aufnimmt. Mehr als 6.000 Autoren, Künstler und Intellektuelle haben sich dieser Initiative inzwischen angeschlossen, die in diesen Zeiten aber das Problem hat, wie macht sie ihr Anliegen eigentlich öffentlich? Demonstriert werden darf nicht, deshalb gibt es jetzt ein Video auf YouTube.
Normalerweise wären wir nun zu vielen Tausenden auf der Straße, doch angesichts der aktuellen Situation müssen wir unseren Forderungen auf andere Weise Nachdruck verleihen. An die gesamte österreichische Bundesregierung: Nehmen Sie die dringenden Appelle zur Evakuierung der Flüchtlingslager auf den griechischen Inseln auf, um eine Katastrophe inmitten der Covid-19-Pandemie zu verhindern.
Der österreichische Politikwissenschaftler Alexander Beer appelliert auf YouTube und bei mir ist jetzt die Schriftstellerin Esther Discherreit, die seit einigen Jahren auch in Wien lebt, wo sie einige Jahre als Professorin an der Universität für angewandte Kunst unterrichtet hat. Herzlich willkommen, Frau Discherreit.
Ja, guten Tag.
Was sind denn das für Wissenschaftler und Autoren, die jetzt diesen offenen Brief, diesen Appell ins Internet gestellt haben? Was wollen die genau?
Also es handelt sich ja um ein ganz breites Spektrum Menschen, Leute aus der Wissenschaft, Elfriede Jelinek, Nobelpreisträgerin Literatur, Monika Helfer, Alexander Beer. Die Leute richten sich eben an die österreichische Bundesregierung und wollen, dass sie handelt. Sie wollen, dass die Aufnahme von Menschen, die eben in Moria und anderen Lagern auf den griechischen Inseln festsitzen, jetzt dringend evakuiert werden.
Und ist denn da schon irgendwas passiert auf diesen Brief hin? Gab es da irgendwelche Reaktionen seit dem 12.3.?
Soweit ich das sehen kann, treten mehr und mehr Leute dieser Petition bei und es melden sich auch bereits aus den Gemeinden Bürgermeister und Bürgermeisterinnen, die sagen, sie sind dazu bereit. Das ist ja eine Entwicklung, die wir in Deutschland auch haben. Und die Frage, die im Raum steht, ist, ja, wie kommt man denn von dieser Absichtserklärung dann bitte auch zur Tat?
Das ist ja hier auch das Problem, Sie haben es schon gesagt und deshalb hatte ja auch eben die Autorin Frau Saletin diesen offenen Brief hier in Deutschland initiiert. Was ist denn trotzdem der Unterschied zwischen Österreich und Deutschland? Wie ist da die Gemengelage?
Die Problematik, die sich stellt, ist ja die, dass es angestrebt werden muss, eine EU-Aktion hinzubekommen. Und Österreich ist eben auf der Liste der in Anführungsstriche Willigen Länder nicht zu sehen. Und Österreich steht damit auch nicht alleine. Aber das ist auch die besondere Bedeutung dieses Appells jetzt aus Österreich. Das kann ja nicht sein, dass die EU dann aus 9 Staaten besteht, die sich um 1.600 Menschen bereit sind zu kümmern, während 40.000 gestrandet sind. Und die Pandemie, die lässt sich keinen Pass zeigen. Wir wissen das.
Was erwarten Sie sich von diesem Brief? Glauben Sie, dass der wirklich was bewegen kann?
Es gibt einfach keine anderen Möglichkeiten, als zu sprechen und da zu sein und sich zu äußern. Entweder man geht auf die Straße, das ist ja im Moment verwehrt, oder man findet eben solche Möglichkeiten, sich zu äußern. Und das Wichtige ist, dass vielleicht mit so einer Aktion auch eine Initialzündung erreicht werden kann in den anderen europäischen Ländern. Es sind 27 Mitgliedstaaten und nur 9 auf dieser Liste derer, die was tun wollen. Und es kann auch nicht nur um 1600 Menschen gehen. Es geht hier um 40.000. Ich meine, auf Moria, da müssen sich zum Teil 1300 Menschen einen einzigen Wasserhahn teilen. Das ist bekannt, wir können doch da nicht zusehen. Und der Schlüssel ist einfach der, dass jetzt in den Metropolen, übrigens auch nicht nur EU, sich Leute melden und sagen, das können wir mit unserem Gewissen eben gerade erst recht wegen der Krise überhaupt nicht vereinbaren.
Das ist natürlich ein Problem, ne, dass man nicht demonstrieren gehen kann und da wirklich auch die Öffentlichkeit richtig aufmerksam machen kann. Denn so ein Appell im Internet, den muss man ja auch erstmal finden, ist wirklich ein Problem, denke ich.
Ja, aber andererseits ist eben das auch eine Chance, übrigens auch ein sehr schnelles Medium, da wird ja ganz unmittelbar kommuniziert und auch die Mitteilungen derer, die dem zustimmen, die das gutheißen, die da auch wollen, dass jetzt da etwas Tempo drauf kommt. Wie gesagt, die Pandemie macht da nicht Halt und guckt, sind sie aus Afghanistan geflohen oder aus Syrien oder aus Pakistan, sondern da sind Leute, die einfach noch viel weniger Zugang zur Möglichkeit haben, sich zu schützen. Und digital kann man das eben doch auch stark prozessieren.
Jetzt gibt es ja auch noch den Schweizer Soziologen und Globalisierungskritiker Jean Ziegler, der ein sehr bewegendes Buch auch über die Flüchtlinge auf Lesbos geschrieben hat. Die Schande Europas heißt das Buch. Und er will jetzt die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen vor Gericht bringen. Wieso eigentlich?
Naja, es ist ja fundamental die Frage, ob es sich nicht hier um eine Verletzung von Menschenrechten handelt und damit auch um eine Verletzung des Asylrechts, das in der EU gilt. Ich persönlich neige im Augenblick dazu zu sagen, ich möchte jetzt eigentlich auch gar keine Prinzipien diskutieren. Ich möchte, dass wir sehen, dass da 40.000 gestrandet sind, die evakuiert gehören. Und wir sehen das. Und da ist es auch nicht nur von Belang, wer in der EU ist. Zum Beispiel die Schweiz. Die Schweiz. Wo ist die Schweiz? Warum wird da nicht aufgenommen? Diese Fragen stellen sich, finde ich, absolut dringend.
Das heißt, es muss unbedingt was passieren. Stimmt Sie das ein bisschen positiv, dass da jetzt solche Initiativen entstehen oder eben auch jemand klagen will? Ist das der richtige Weg?
Ich sehe keinen anderen. Wir können ja nur unsere Bereitschaft signalisieren, was tun zu wollen. Ich finde das auch praktisch möglich. Die Rückkehrer aus anderen Ländern, die werden ja dann 14 Tage in Quarantäne untergebracht, das ist da auch möglich. Also daran kann es nicht liegen und man kann gar nichts anderes tun, als sich zeigen und deutlich zeigen. Und das haben die Österreicher jetzt gemacht.
Esther Discher-Reit, vielen Dank für dieses Gespräch. Und über den offenen Brief, den die Autorin Rebecca Maria Saletin hier in Deutschland initiiert hat, können Sie ein Fazitgespräch auch auf unserer Homepage nachhören unter www.deutschlandfunkkultur.de.
Fazit. Was mich tröstet.
Kerzen in den römischen Fenstern, Musik von Balkon zu Balkon. Es gibt so einiges, womit sich die Menschen in den vergangenen Wochen gegenseitig Mut machen und einander trösten. Wir haben Kulturleute, die sonst abends auf der Bühne stehen würden, gefragt, was ihnen an diesen Tagen und Abenden Trost schenkt.
Hallo, hier ist Milan Pischel. Was mich tröstet. Mich tröstet gar nichts, weil ich gar keinen Trost brauche. Ich bin weder verzweifelt noch besonders hoffnungsvoll. Ich schaue einfach ganz interessiert auf all das, was gerade so passiert. Und ich bin gespannt auf das, was da entstehen wird in der Zeit. Ich freue mich darüber, dass Leute so viel Kreativität entwickeln, dass man sich anders begegnet, dass Leute plötzlich wieder auf Ideen kommen. Das finde ich schön. Und dass man merkt, dass vieles von dem, was wir so haben oder hatten oder was uns wichtig erschien, dass das gar nicht so notwendig ist, alles zum Leben. Und das macht mich hoffnungsvoll und froh eigentlich. Ja, und ich rechne mit einer Explosion von Kreativität. Ich glaube, dass in der nächsten Zeit viele tolle Bücher und Stücke geschrieben werden, dass tolle Songs entstehen werden. Bilder gemalt werden und darauf freue ich mich. Ich denke eher so, wie wird sich die Welt verändern, wenn das überstanden ist und wenn wir vielleicht auf unser Leben vor Corona zurückschauen und denken so, Mann, ja, wie haben wir eigentlich gelebt? Also ich möchte gar nicht das Wort Krise gebrauchen, weil ich finde eigentlich, das ist keine Krise, sondern das ist eine Chance. Eine Chance, unser Leben, unser Zusammenleben nochmal anders zu gestalten.
Der Schauspieler Milan Peschel. Morgen verrät dann die Dramaturgin Lene Grösch, was sie tröstet.
Fazit Film.
Die neuesten Filme kann man sich zurzeit ja leider nicht auf der großen Leinwand ansehen. Deshalb stellen wir in Fazit jetzt mittwochs aktuelle Filme fürs Heimkino auf dem Sofa vor. Heute den brasilianischen Film Bacurau, der in Cannes den Preis für die beste Regie gewonnen hat und der jetzt auf dem Online-Portal Mubi zu sehen ist. Das ist ein Portal, das sich auf Entdeckungen von Festivals und auf erlesene Filmklassiker spezialisiert hat. Anke Lewicke hat Bacurau schon gesehen. Was bedeutet das denn? Was steckt hinter diesem Titel?
Ja, das ist eigentlich ein kleines Dorf im Nordosten von Brasilien und es scheint vom Rest des Landes abgeschnitten. Also zu Beginn sieht man einen Tanker, der den Ort mit Wasser beliefert und man ahnt, dass Gefahr und Unheil in der Luft liegen, als der Tanker an einem Unfall vorbeifährt. Und da ist nämlich ein LKW beteiligt, der voller leerer Särge beladen war und die liegen nun überall auf der Straße rum und man weiß, irgendwann werden diese Särge wohl gefüllt werden. Und tatsächlich passieren dann immer mehr seltsame Dinge in Bacurau. Also dann stellt der Dorflehrer fest, dass der Ort nicht mehr auf der GPS-Landkarte zu finden ist, dass das Handynetz nicht mehr funktioniert. Und dann werden auf einer Farm noch brutal ermordete Bewohner entdeckt. Und dann tauchen US-Amerikaner auf, die schwer bewaffnet sind. Und die haben sich so eine Art Jagdunterkunft in der Nähe des Dorfes gebaut. Ja, und wir fragen uns, warum wollen sie dieses Dorf dem Erdboden gleich machen. Und einer von ihnen ist Udo Kier. Und Udo Kier hat ja mittlerweile schon einen gewissen Kultstatus. Er spielt sich ja immer, sprich selbst, und er spricht immer noch Englisch mit rheinischem Akzent. Und er macht klar, als er von einem anderen Amerikaner als Nazi beschimpft wird, wer hier eigentlich amerikanischer ist.
Terry, how old are you? Terry, how old are you?
37.
I haven't been in Germany for more than 40 years. I'm more American than you are.
Udo Kier, also in dem brasilianischen Film Bacurau. Der Film wurde ja in Cannes ausgezeichnet. Wofür eigentlich? Was macht denn die Regie aus, Anke Lewicke?
Ja, das ist ganz toll, wie dieses Regie-Duo Elemente des Genre-Kinos mit dokumentarischen Momenten kombiniert. Also Bacurau, der Ort, hat so etwas von einer Geisterstadt und die Weite und Einsamkeit dieser ausgedörrten Landschaft erinnert auch an einen Western. Und dann wird die Dramatik aber aufgebaut wie in einem Mystery-Thriller. Also wer sind eigentlich da die Fremden? Und dann hat der Film etwas auch von einem dystopischen Science-Fiction, der eben eine Politik zeigt, die Teile ihrer Gesellschaft zum Abschuss freigegeben hat. Und ohnehin entwickelt der Film mit seiner ziemlich abgedrehten Handlung dann doch Gegenwartsbezüge zur Lage in Brasilien. Also es herrscht Willkür und soziale Ungerechtigkeiten. Und dann gibt es eben diese dokumentarischen Momente. Da lernen wir diese Traditionen und Rituale in der Dorfgemeinschaft kennen. Man spürt, dass diese Gemeinschaft durch diese Traditionen schon seit Ewigkeiten verbunden ist. Ja, und man fragt sich die ganze Zeit, was sind das für selbstgedrehte Kräuterbonbons, die sie sich immer wieder in den Mund legen? Was haben die für Kräfte? Was haben die für Wirkungen?
Klingt nach einem ziemlich ausgefallenen Film und diesen Bacurau, den können Sie sich auf dem Online-Portal Mubi ansehen. Wir haben aber noch einen schwedischen Science-Fiction-Film, Anjara, der ist auf mehreren Portalen zu sehen, etwa auf Rakuten TV oder auf Maxdome. Und dieser Film wiederum, der basiert auf einem Gedicht des schwedischen Nobelpreisträgers Harry Martinson. Ist das poetische Science-Fiction, Anke Lewicke, oder was ist das für ein Film?
Ja, das kann man sich schon so ein bisschen so vorstellen. Also der Film ist in einzelnen Kapitel eingeteilt. Man könnte jetzt auch von Versmaßen sprechen. Und letztlich geht es immer um die Variation des Themas Lost in Space. Und ja, das Weltall könnte auch hier mit der Ewigkeit assoziiert werden. Also es geht darum, die Erde ist nicht mehr bewohnbar und wir befinden uns auf dem titelgebenden Raumschiff. Dort sind so einige Überlebende und sie sollen zum Mars gebracht werden. Dann gibt es aber einen Unfall auf dem Raumschiff und das Raumschiff kommt vom Kurs ab und der Captain versucht, die Menschen zu beruhigen und sagt, es ist nur eine Frage der Zeit, aber er fordert ziemlich viel Geduld ein.
Aber bitte bewahren Sie Ruhe. Sobald wir einen Himmelskörper passieren, werden wir seine Schwerkraft nutzen, um mit seiner Hilfe wieder auf unseren Kurs zu gelangen. Ich kann Ihnen nicht genau sagen, wann das sein wird, aber ich möchte, dass Sie darauf vorbereitet sind, dass es sich dabei um einen längeren Zeitraum handeln könnte. Mit Sicherheit nicht mehr als 2 Jahre.
Ein Ausschnitt aus dem schwedischen Science-Fiction-Film Anjara. Anke Lewicke, ist das denn auch ästhetisch ein besonderer Film? Also fährt der beeindruckende visuelle Mittel auf?
Ja, ich finde, das macht er schon sehr gut. Also vor allen Dingen dieses Klaustrophobische auf dem Raumschiff. Irgendwann kennt man nach all den Jahren, die man dort gemeinsam mit den Menschen verbringt, einfach auch jeden Ecke und jeden Winkel. Und man spürt so draußen die Dunkelheit und das Ganze wird immer mehr vermüllt. Gleichzeitig gibt es noch so Rituale wie Cocktailpartys, die wir kennen, dann aber auch so Orgien. Also es stellen sich so neue Ordnungen ein. Ja, und in der Unendlichkeit des Als treffen wir eben auf unsere eigene Endlichkeit. Also man kann hier schon von einem philosophischen Science-Fiction in der Ewigkeit sprechen.
Anke Lewicke mit 2 besonderen Filmen der Woche. Das ist der schwedische Science-Fiction-Film Anjara, der unter anderem auf Rakuten TV oder eben auf Maxdome zu finden ist. Und der brasilianische Film Bacurau, den Sie auf dem Online-Portal Mubi sehen können.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute mit Frederik Wirbig.
Das mit Spannung erwartete Opernprojekt 7 Deaths of Maria Callas der Performance-Künstlerin Marina Abramović wird nicht wie geplant per Live-Übertragung im Internet uraufgeführt. Man müsste das Vorhaben wegen der Corona-Pandemie verlegen, teilte die Bayerische Staatsoper in München mit. Bis jetzt sei das Projekt in Kleinstgruppen vorbereitet worden. Jetzt müssten viele Leute auf der Bühne und im Orchester eingebunden werden. Auch die Montagskonzerte, die bislang gestreamt wurden, sind abgesagt. Staatsintendant Nicolas Bachler sagte, es sei ihm auch künstlerisch schwer gefallen, ein Projekt voranzutreiben, das die Begegnung mit dem Tod auslote. Die Schriftstellervereinigung PEN in Deutschland hat eine Öffnung von Buchhandlungen und Bibliotheken in der Corona-Krise gefordert. Der Zugang zu Büchern und damit zu Wissen und Information dürfe in einer freiheitlichen Demokratie unter keinen Umständen eingeschränkt werden, erklärte PEN-Vizepräsident Ralf Nestmeier. Gerade in Zeiten von Schulschließungen sei die beratende Funktion des Buchhandels für Eltern unverzichtbar. Die nötige physische Distanz könnte beim Verkauf über den Tresen der Buchhandlung problemlos eingehalten werden. Nach Querelen um den früheren Direktor Peter Schäfer hat das Jüdische Museum Berlin seit heute eine neue Leitung. Die niederländische Kuratorin und Museumsmanagerin Hetty Berg trat ihren Posten als Direktorin des Museums zur deutsch-jüdischen Geschichte an. Maria Ossowski.
Die Aufgabe ist kulturell anspruchsvoll, politisch schwierig und gesellschaftlich bedeutsam. Hetty Berg bringt alle Voraussetzungen mit, um dem Jüdischen Museum Berlin wieder jene internationale Reputation zu verschaffen, die der knapp 20 Jahre alten Institution gebührt. Berg hat als Museumsmanagerin und Chefkuratorin des jüdischen Kulturviertels in Amsterdam bewiesen, dass sich jüdische Geschichte und Gegenwart klug verbinden lassen und modern erzählt werden können. Sie gilt zudem als aufgeschlossen und kommunikationsbegabt.
Ostia, die Hafenstadt des antiken Rom, hat das europäische Kulturerbesiegel erhalten. Das teilte Italiens Kultur- und Tourismusministerium mit. Der Park liegt im Gebiet der Tibermündung. Über Jahrhunderte war das antike Ostia neben Alexandria und Karthago die wichtigste Hafenstadt des Mittelmeerraums. In seiner Blütezeit im 2. Jahrhundert nach Christus lebten in der Stadt rund 50.000 Menschen. Mit dem Niedergang Roms verlor sie ihre Bedeutung.
Fazit. Die Kultur vom Tage im Internet. deutschlandfunkkultur.de/Fazit.
Nicht nur die USA leiden in der Corona-Krise besonders unter einem unberechenbaren Präsidenten. Auch der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro gilt für seine Gegner inzwischen selbst als die größte Gefahr des Landes. Die brasilianische Kultur- und Theaterszene hatte es schon vor Ausbruch der Pandemie ausgesprochen schwer und jetzt erst recht, seit alle Bühnen geschlossen sind. Von staatlicher Unterstützung für arbeitslose Künstlerinnen und Künstler, wie es sie hier gibt, können nämlich die Kollegen in Brasilien nur träumen, wie Michael Lages berichtet.
Die Hälfte der hausgemacht brasilianischen Stücke konnte nicht mehr gezeigt werden, als das internationale Theaterfestival in São Paulo 2 Tage vor dem eigentlichen Finale vorzeitig beendet werden musste. Die Millionenmetropole schloss von einer Stunde auf die andere alle Spielstätten, die in der Verantwortung der Megakommune sind. Und es sind mehr als ein Dutzend Bespieltheater ohne Ensemble und ausgestattet nur mit einem Minimum an Technik und Verwaltung. Daneben gibt es die von Handel und Industrie, Banken und Versicherungen in Eigenregie betriebenen Kulturzentren. Grundsätzlich aber, das ist nicht neu und allgemein so in Südamerika, existiert kein auch nur im Ansatz mit Deutschland oder Resteuropa vergleichbares Theatersystem. Bühnenkunst entsteht nur und sehr selten mit Projektförderungen oder der Hilfe von Sponsoren. Darüber hinaus ist ganz Brasilien freie Szene und die leidet jetzt wie nie zuvor. Wagner Carvalho erzählt von der Kollegin aus Salvador de Bahia, die die Miete nicht mehr bezahlen konnte und nach Minas Gerais floh, in eine mietfreie Unterkunft. Carvalho ist Leiter vom Ballhaus Naunienstraße in Berlin und in engem Kontakt mit brasilianischen Kolleginnen und Kollegen. Nichts und niemand bietet denen in der aktuellen Zwangslage von Arbeitslosigkeit und Gesundheitsgefährdung irgendeine Form von Hilfe, irgendeine Perspektive.
Tenho também colegas que estão sem nenhum auxílio.
Die Abgeordneten im Parlament haben Ende voriger Woche zwar eine Hilfszusage über 600 Reais für jeden und jede beschlossen, das sind umgerechnet derzeit aber wenig über 100 Euro. Die Regierung hatte 200 Reais angeboten, weniger als 40 Euro. Und auch wenn die zweite Parlamentskammer den Beschluss mittlerweile mitträgt, weiß der Finanzminister nicht, wo er das Geld hernehmen soll. Die Staatsökonomie der Rechtsaußenregierung befindet sich im Sturzflug. Ohnehin hat der Präsident die 600 Reais-Maßnahme noch nicht offiziell verkündet. Diese Stimme kommt direkt aus São Paulo.
Bolsonaro hat alle Sponsorships cancelled.
Vasquez verweist darauf, dass der Horror aber nicht erst mit dem Virus begann, sondern mit der Machtergreifung durch das aktuelle Regime, das Kultur gezielt stört und zerstört, sei es Theater, Kunst, Literatur oder Film. Nuno Ramos, als Schriftsteller, Regisseur und bildender Künstler zuletzt auch in Zürich und Frankfurt zu erleben, liefert die vernichtende Analyse. Dieses Regime sei ein absurder, vollkommen verrückter Albtraum und das einzig Demokratische daran sei, dass die kultur- und zivilisationslosen Protagonisten gewählt wurden.
É grotesco, violento, é criminoso, é assassino. A única coisa que eles têm em comum com a democracia é que foram eleitos.
Auch Ricardo Bittencourt mit dem legendären Teatro Fissina, einst zu Gast in Recklinghausen, Berlin und Mannheim und derzeit für ein Jahr in Berlin zu Hause, sieht derzeit kein Licht am Ende des Tunnels.
Eu não consigo ainda ver a luz no fim do túnel, especialmente para os artistas independentes de teatro.
Auch er kennt prominente Theaterleute, die die Miete nicht mehr zahlen können. Der Kulturkampf der Rechten gegen die Kunst wachse sich in der Viruskrise zum Massaker aus.
Nesse Brasil de Bolsonaro já estava num movimento de destruição total das artes, como de massacre à cultura.
Maria, Und doch kämpfen sie, ähnlich wie die Theater hier, stellen alte Produktionen ins Internet und organisieren Shows und Konzerte, sogar Festivals für die Nutzer am Bildschirm. Der Theaterautor Mario Bortolotto versteigert im Netz eigene Bücher und Plakate seines Theaters. Sueli Torres, Kulturproduzentin aus dem brasilianischen Nordosten und seit über 30 Jahren in Berlin zu Hause, verweist auf eine Netzplattform, die die Gemeinschaft von Künstlerinnen und Künstlern stärken soll. Und wie könnten wir leben ohne Kultur?
Imagina viver sem arte, viver sem cultura.
Kultur, sagt Sueli Torres, das sei mehr als unser täglich Brot. Und im Kampf für sie stünden alle zusammen. Da muss juntos.
O nosso alimento do dia a dia, além do pão, não sofra as consequências graves do vírus, do governo, da política. Tamo juntos.
Die brasilianische Kulturszene in der Krise, Michael Lages berichtete.
Fazit.
Vor allem durch Skandale hat das Haus der Kunst in München in den letzten Jahren auf sich aufmerksam gemacht. Da war ein Personalmanager Mitglied bei Scientology. Es gab Vorwürfe wegen sexuellen Missbrauchs. Und dann hatte sich auch noch der inzwischen verstorbene Direktor Okwoy Invesor finanziell so übernommen, dass das Haus vor der Pleite stand. Heute gibt es einen Neuanfang, denn das Haus hat zwar wie alle Museen geschlossen, aber es gibt einen neuen Chef, den 49-jährigen André Lissoni. Tobias Krone stellt ihn vor.
Da steht er, sehr hager, wilder Lockenkopf. Andrea Lissonis Erscheinung kann man sich vorstellen wie den jungen Samuel Beckett mit einem spitzbübischen Grinsen und einer ersten schüchternen Ansage.
Guten Nachmittag. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Genauso überrascht, wie Andrea Lissoni auf seiner ersten Pressekonferenz im Herbst vergangenen Jahres klingt, so überrascht ist auch die versammelte Presse über die Personalie. Den Südtiroler hatten die wenigsten auf der Rechnung gehabt. Andrea Lissoni, 49, bisher Chefkurator der Tate Modern in London, zuständig für Film und internationale Gegenwartskunst, ist bisher eher selten als Person in Erscheinung getreten. Auch Nina Zimmer, die Direktorin des Kunstmuseums Bern und Vorsitzende der Findungskommission für den Münchner Chefposten, lernte ihn persönlich erst beim Vorstellungsgespräch kennen.
Andrea Lissoni ist auf jeden Fall eine Direktorpersönlichkeit, die ganz stark aus der kuratorischen Praxis kommt. Also er ist ein sehr umsichtiger, sehr erfahrener Kurator, der sich im Umfeld der zeitgenössischen Kunst profiliert hat.
Gerade ist in der Tate Modern London seine Werkschau des Multimedia-Künstlers Bruce Nauman zu sehen. Sein Arbeiten sei ein sehr leises, sagt Nina Zimmer.
Er ist nicht unbedingt jemand, der ein Gespräch dominiert oder eine laute Stimme in den Raum setzt, sondern er ist jemand, der auf Sendung ist und der auch die Zwischentöne hört. Er ist eher eine feine Persönlichkeit, würde ich sagen, und jemand sehr Sensibles, Aufmerksames und Hochintelligentes.
Und jemand, der im italophilen Bayern gleich einmal seinen Charme einzusetzen weiß.
München und Haus der Kunst sind ein bisschen mein Herz.
Andrea Lissoni weiß hier seine Idole, die Filmkünstler Alexander Kluge und Edgar Reitz. Über sie hat Lissoni vor Jahren promoviert. Auch seinen Vorvorgänger Chris Derkon lernte er bei einem Forschungsaufenthalt im Haus der Kunst kennen. Was er von ihm lernte?
Ich glaube, ich habe gelernt, nicht Angst, der großen Skala zu haben.
Keine Angst vor der monströsen Größe der Ausstellungshallen. Die zieht sich durch die Karriere Lissonis. Weder im gigantischen Mailänder Ausstellungszentrum Hangar Bicocca noch in den Tanks der Londoner Tate Modern mangelte es ihm an Kreativität, die großen Räume zu füllen. Und dennoch wird Andrea Lissoni sich schwer tun, in den großen Fußstapfen seines Vorgängers Okwoy Invesor zu gehen, meint die Kunsthistorikerin und Journalistin der Süddeutschen Zeitung Katrin Lorch.
Ich habe mich gefreut, weil das ein sehr charmanter und sehr netter Kollege ist, von dem ich auch tatsächlich die Joan Jonas-Ausstellung gesehen hatte in London. Andererseits muss man als Journalist das natürlich sofort einordnen und da musste man halt sagen, es hat sich bestätigt, was man vorher vermutet hat. Man konnte am Haus der Kunst auch nicht so wählen, wie man das noch zu Zeiten der Berufung von Okwoy Invesor tun konnte.
Der Nigerianer war bei seiner Berufung nach München ein Weltstar.
Invesor war einer der Handvoll wirklich international höchst profilierter Kuratoren, der nicht nur durch Ausstellungen wie seine Documenta Kunstgeschichte geschrieben hatte, sondern die gesamte zeitgenössische Kunstgeschichte gedreht hat durch seine Ausrichtung auf Afrika, auf den Süden als Thema, auf eine globale Kunst, die dezidiert nicht westlich ist. Da hatten wir einen der bedeutendsten Nachkriegskuratoren.
Demgegenüber zeige die Berufung des relativ unbekannten Chefkurators Andrea Lissoni, dass die finanzielle Krise und ein Behelfsprogramm den Ruf des Hauses ruiniert hätten. Lorchs Fazit: Ein Coup ist der Berufungskommission nicht gelungen. Nina Zimmer von der Findungskommission widerspricht.
Also ich würde sagen, Andrea Lissoni ist die Kategorie Coup.
Schließlich habe er, im Gegensatz zu vielen großen Namen, die Karriere noch vor sich.
Es ist vor allen Dingen viel fruchtbarer fürs Haus der Kunst, wenn man jemanden mit Kreativität und Potenzial und großem internationalen Netzwerk nach München holt, der sich noch beweisen möchte in seinen nächsten Schritten. Jemand, der sozusagen schon sehr viel größere Häuser geleitet hat und sehr viel größere Projekte gestemmt hat, ist meistens an einem Punkt seiner Karriere, wo die Müdigkeit beginnt.
Lissoni erwartet ein stark renovierungsbedürftiges Haus und nach der Corona-Schließung wohl ein komplett neuer Zeitgeist. Lissoni wird viele gute Ideen brauchen, um das krisengeschüttelte Publikum künftig für Avantgarde-Kunst zu begeistern.
Über den neuen Leiter des Hauses der Kunst in München, Andrea Lissoni, berichtete Tobias Krone.
Fazit:
Radiokunst im Aufnahmezustand. Erste Staffel.
Viele Künstlerinnen und Künstler sind ziemlich kreativ und spielen lieber umsonst in ihren Wohnzimmern, als gar nicht zu arbeiten. Auch die Radiokunst kämpft mit eingeschränkten Produktionsbedingungen, die man aber auch produktiv nutzen kann. Das zeigt unsere Reihe Radiokunst im Aufnahmezustand, die von Woche zu Woche ohne Studio zu Hause und kontaktfrei von wechselnden Künstlern produziert wird. Heute nimmt Leo Hoffmann ein Phänomen in den Blick, das es auch vor Corona schon gab. Da sprach man von Cocooning oder von neuer Häuslichkeit, wenn immer mehr Menschen ihre freie Zeit am liebsten in den eigenen vier Wänden verbringen, was in Zeiten von Corona natürlich nochmal eine ganz andere Dimension erhalten hat.
Heute gibt's Ofengemüse. Heute gibt's Ofenlasagne. Heute gibt's Frischbackbrot aus dem Katastrophen. Ich und mein neues Backfieber.
Ich und mein neues 200 Grad Analogfernsehen.
Ich und die neue Häuslichkeit. Ich und mein autarker Hefeteig.
Auf den Spuren der Backkulturen.
Ich und mein neues Projekt.
Ich und meine kreative Anpassungsfähigkeit.
Ich und mein Luxusproblemofen.
Ich und der Interpretationsspielraum zwischen Paar. Wie lange es doch drinnen bleiben muss.
B. Mein Lebenshunger.
Ich und meine Geduld in der Wartezeit.
Ich und ist das Mehl alle, so nehme man stattdessen Bananen.
Ich und mein Ofen.
Ich und meine penetrante Fokussierung auf
ich
mich
und mein Ofen.
Ofen.
sich am Herd verkriechen, einen Zustand genießen, wo sich Not auf Brot und nichts auf Hefe reimt. Nun habe ich angefangen, Scrabble zu spielen, obwohl mir kein Wort dazu einfällt, wie ich mich aktiv um den Knick in der exponentiellen Kurve kümmere. Die Hefe quillt über, der Ofen schmilzt. Zu Ostern backe ich einen Osterhasen. Außer wir sehen uns bis dann auf der Straße am Lagerfeuer. Laut Packungsbeilage dauert's nur noch 1:30, aber ich hab meine Zweifel.
Neue Häuslichkeit. Hörspiel von Leo Hofmann für die Staffel Inside Out.
Und der nächste Teil unserer Reihe Radiokunst im Aufnahmezustand läuft am Freitag. Und damit sind wir beim Blick in die Feuilletons heute mit Klaus Pokatzki.
Dracula ist unter uns. Das ruft uns die Neue Zürcher Zeitung zu. Graf Dracula auf der Suche nach frischem Blut. Der untote Voivode aus Transsilvanien, jener fantastisch schroffen Landschaft am östlichsten Rand des einstigen Österreich-Ungarn, die Bram Stoker so atemberaubend beschrieben hat, macht Martin Säringer in diesen harten epidemischen Zeiten Lust aufs Lesen. Lasst euch verführen vom Wahn, vom wahren Bösen. Die Welt ist unermesslich reich in ihrer Schlechtigkeit. Das erzählt sich ganz famos. Anlass für diese Huldigung des blutsaugenden Grafen ist aber nicht Corona, sondern die Tatsache, dass der Klassiker von Bram Stoker nun in einer üppig ausgestatteten Neuausgabe herausgekommen ist. Zu Corona würde ohnehin wohl sehr viel besser ein anderer Klassiker passen, aus der Feder des Dänen Jens-Peter Jacobsen, Pest in Bergamo von 1881. Es werden immer mehr Tote, sagt Francesco Beschi zum norditalienischen Bergamo in Corona-Zeiten. An manchen Tagen werden fast 200 Todesopfer gemeldet. In den Krankenhäusern ist die Lage besonders schlimm. Und die offiziellen Statistiken erfassen nicht die Menschen, die in ihrer eigenen Wohnung sterben. Francesco Beschi ist der Bischof von Bergamo. Jetzt, wo wir eine unfreiwillige Ausgangssperre erleben, merken wir, wie essentiell Anteilnahme ist, meint er im Interview mit Christ und Welt, der Beilage der Wochenzeitung Die Zeit. Ich hoffe, das wird etwas sein, was dieses Drama überlebt. Heute, wo wir alle in unseren Wohnungen gefangen sind, beobachte ich, wie wirklich bedeutende Kontakte zwischenmenschlicher Nähe entstehen. Aber erst einmal, wo Ostern vor der Tür steht, müssen auch Christen die Nähe zum Nächsten meiden. Gottesdienste sind tabu. Dass religiöse Feste zu den gefährlichsten Infektionshotspots gehören, ruft uns die Frankfurter Allgemeine Zeitung in Erinnerung. Neben Sportveranstaltungen und Volksfesten, schreibt Kerstin Holm. Letzteres, nämlich die Karnevalsumzüge des Mardi Gras, waren der Grund für den sprunghaften Anstieg der Corona-Fälle im Bundesstaat Louisiana, dem zweiten Hauptherd der Seuche nach New York. Also bleiben wir allein zu Hause. Ich habe bereits 5 Kilo zugenommen, weil ich von morgens bis abends auf meinem Divan liege und darüber nachdenke, wovon mein neues Buch handeln könnte, erzählt der Autor Raphael Hortzon der Wochenzeitung Freitag. Das neue Buch wird Ende September erscheinen. Surkamp ist da gnadenlos. Und wo können wir dieses Buch und die vielen anderen dann kaufen? Die Autorenvereinigung PEN hat gefordert, Buchhandlungen und Bibliotheken unverzüglich vom Öffnungsverbot in der Corona-Krise auszunehmen, steht in der Süddeutschen Zeitung. Der Zugang zu Büchern und damit zu Wissen und Information dürfe in der freiheitlichen Demokratie nicht eingeschränkt werden. Zitat aus dem Appell: Der Mensch lebt nicht von Brot und Klopapier allein. Er braucht auch geistige Nahrung. Und die Staaten brauchen Geld, vor allem die südeuropäischen, die ohnehin ihre wirtschaftlichen Probleme haben und nun ganz besonders unter Corona leiden, nicht nur in Bergamo. Wenn der Norden dem Süden nicht hilft, dann verliert er nicht nur sich selbst, sondern auch Europa, heißt es in einem Aufruf von Intellektuellen, den die Zeit und die französische Tageszeitung Le Monde veröffentlichen. Die Europäische Kommission sollte daher einen Corona-Fonds einrichten, der in der Lage ist, sich auf den internationalen Kapitalmärkten möglichst sehr langfristig zu verschulden.
Das war der Blick in die Feuilletons mit Klaus Pokatzki. Eine gute Nacht wünscht Andrea Gerg.